Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Immer mehr Gewalt an deutschen Schulen. Die aktuellen Zahlen der Kriminalstatistiken sind im vergangenen Jahr in vielen Bundesländern nach oben gegangen. Was steckt dahinter? Das wollen wir gleich mit dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes besprechen. Ebenso den Vorschlag der Bundesbildungsministerin nach Zivilschutzübungen in Schulen. Und in unserem heutigen Schwerpunkt geht es um Rechtsbildung. Das alles in den kommenden 25 Minuten mit Thekla Jahn. Schlägereien unter Schülern, Angriffe auf Lehrer, Bedrohung oder räuberische Erpressung. An deutschen Schulen nehmen die Gewaltdelikte zu. Ein paar Zahlen dazu. In Bayern verzeichnet die Statistik des Landeskriminalamtes ein Plus von 23% bei der Gewaltkriminalität im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten. In Nordrhein-Westfalen ist ein Anstieg von mehr als der Hälfte zu verzeichnen. In Niedersachsen gab es im vergangenen Jahr fast 2700 Straftaten und Roheitsdelikte. Ein Jahr zuvor waren es noch 520 Fälle. Wir sprechen jetzt darüber mit Stefan Düll, dem Präsidenten des Lehrerverbandes. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Herr Düll, was ist da los an deutschen Schulen? Droht die Gewalt zu eskalieren?
So würde ich es jetzt nicht unbedingt beschreiben. Ich denke, wir schauen sehr viel genauer hin, als wir das in früheren Jahren gemacht haben. Wir registrieren die Sachen, weil wir den Eindruck hatten, hier läuft etwas schief. Und darum haben wir die Sachen sehr genau verzeichnet. Es ist einfach ein höheres Bewusstsein da. Und man meldet das eine oder andere auch, fast schon automatisch als Tätigkeit der Polizei, wo man vielleicht früher noch gesagt hätte, das ist eine Rauferei und das können wir mit den pädagogischen Mitteln alleine wieder in Ordnung bringen.
Jetzt sind die Zahlen aber massiv angestiegen. Was lässt sich aus den Kriminalstatistiken ablesen über den Umgang der Schüler untereinander und den Schülerinnen und Schülern gegenüber den Lehrern? Fehlt es an Respekt?
Es ist sicherlich ein Punkt, dass Autorität überhaupt weniger respektiert wird, als das früher der Fall war. Das liegt zum Teil auch daran, dass die gesamte Gesellschaft hier nicht mehr so respektvoll, miteinander umgeht. Wenn ich da auf den politischen Diskurs zum Beispiel abhebe oder auf Talkshows, in denen sehr gereizt, unhöflich rumgepöbelt wird oder auch dann Momente, wo man zum Beispiel Gewalt gegen Sachen begründet, als man müsse gegen diesen Staat vorgehen und so. Das sind alles so Dinge, die wahrgenommen werden. Und dann kommt natürlich dazu der Umgang auf den sozialen Medien, der hier das entsprechende Klima schafft, dass das auch in die Schule hineinwirkt.
Also ist das Geschehen in den Schulen Ausdruck einer Verrohung des Miteinanders in der Gesellschaft?
Auf jeden Fall ist das ein Punkt aus meiner Sicht, dass diese Verrohung in der Gesellschaft da ist und dass diese Verrohung dann in die Schule mit hineinspielt. Und dann haben wir noch die Situation kultureller Missverständnisse, beziehungsweise wir haben Zuwanderer, die eine Gewalterfahrung gemacht haben auf dem Weg hier nach Deutschland. Die kommen aus Krieg oder mussten sich quasi im wahrsten Sinne des Wortes durchschlagen, um bis hierher zu kommen, wohnen dann vielfach auch noch in beengten Wohnungen oder Aufnahmeeinrichtungen. Und auch daraus entsteht durchaus dann so diese Vorstellung, man hat ja sonst nichts, was man bieten kann, außer eben seine Person mit dem, mit der Gewaltmöglichkeit, die da drin steckt. Und das bedeutet auch, dass es zugenommen hat, dass man zum Beispiel ein Messer mit dabei hat. So mit diesem Gefühl, ich zeig schon mal im abschreckenden Sinne, leg dich nicht mit mir an, auch wenn ich das Ding gar nicht unbedingt benutzen möchte.
Zahlen wie die, die wir gerade besprechen, daraus muss sich ja irgendetwas ergeben, nämlich Maßnahmen, wie sich die Zunahme der Gewaltdelikte wieder einschränken lässt. Was leiten Sie daraus ab?
Ja gut, die Prävention ist ein ganz wesentlicher Punkt und die Prävention fängt nicht erst in der Schule an, das fängt schon vorher an, das muss in den Familien losgehen, da muss gewaltfrei gelebt werden, da muss auch gezeigt werden. Da geht es nicht bloß darum, wie in der Familie der Umgang ist, sondern da muss auch deutlich gemacht werden, wenn man über Entwicklungen in der Gesellschaft spricht, dass hier das eine oder andere im falschen Sinne abläuft und dass das unsere eigentlich gut funktionierende Gesellschaft in Frage stellt. Dann sollten die Kinder logischerweise ab dem dritten Jahr in den Kindergarten Kindergarten gehen, sie sollten in Sportvereine gehen. Das sind alles Orte, wo man lernt, sich einzuordnen, nicht unbedingt unterzuordnen, sondern auch sich selbst zu behaupten, aber ohne, dass ich dabei den Weg der Gewalt wähle, sondern den Weg der Argumente. Und das ist natürlich wieder ein Punkt, da muss ich Sprache beherrschen. Wenn ich die nicht beherrsche, wird es schwer, sich mit Argumenten durchzusetzen oder jemanden stehen zu lassen, quasi mit einer trockenen Bemerkung. Dann brauche ich nicht die körperliche Gewalt anwenden. Und Schule wiederum muss den Raum für soziale Interaktionen haben. Und das ist eben nicht nur im Unterricht. Das sind Projekte, das sind Schulfahrten, Ausflüge, Projekttage etc. Und das findet natürlich dann weniger statt oder qualitativ nicht unbedingt so gut statt, wenn die Personaldecke äußerst dünn ist und wenn man an allen Ecken und Enden merkt, da fehlen die Lehrer und wenn die Lehrer das nicht mehr so leisten können, wie es eigentlich gedacht ist. Insofern sind wir an dem Punkt dran, wir müssen die Lehrerversorgung hinbekommen und wir brauchen zusätzlich auch flankierendes Personal in den Bereichen Schulsozialarbeit, Jugendarbeit, Schulpsychologie und im Einzelfall, weil wir auch Schulbegleitungen brauchen, die als pädagogische Assistenzen zur Verfügung stehen.
Stefan Dühl vom Lehrerverband zur Gewalt an Schulen. Wollen wir noch einen zweiten, anderen Aspekt besprechen, der aus der Schulwelt kommt? Die Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger möchte Schülerinnen und Schüler besser auf Katastrophenfälle vorbereiten. Und mit Katastrophen ist hier gemeint Pandemien, Naturkatastrophen, aber auch Krieg. Unsere Gesellschaft als Ganze sei gefordert, sich auf Katastrophen vorzubereiten. Und dazu gehören auch Kinder. Deshalb schlägt sie Zivilschutzübungen an Schulen vor. Herr Dühl, was halten Sie von dem Vorschlag?
Ich verstehe das Anliegen grundsätzlich. Wir müssen da vielleicht schon in den Schulen uns mit den Kindern systematisch auseinandersetzen über das, was die nächsten Jahre so bringen werden, beispielsweise eben an Naturkatastrophen. Wer im Ahrtal wohnt, der diskutiert das in den Schulen sowieso, sage ich einmal. Ja, also da ist das sowieso Thema und da wird auch über das ein oder andere gesprochen, was man im vorsorgemäßig tun muss und was man vielleicht unterlassen soll, wenn die Katastrophe dann schon da ist. Aber zu sagen, wir machen grundsätzlich Zivilschutzübungen, das sehe ich nicht so. Was ich mir eher wünschen würde, wäre, dass in dieser Gesellschaft mehr zur Feuerwehr gehen, zum technischen Hilfswerk gehen, zu anderen Blaulichtorganisationen und dort ehrenamtlich tätig werden. Die Feuerwehren haben großen Nachwuchsmangel und da, wenn die jungen Leute hingingen zur Feuerwehr oder eben zu den anderen genannten Gruppierungen, dann wäre schon sehr viel gewonnen, weil das sind diejenigen, die dann auch als Multiplikatoren auftreten können, die dann auch mal in einer Klasse deutlich sagen können, wie man dieses und jenes macht und die vor allem dann, wenn es mal wirklich brenzlig wird, und das wird es zum Beispiel dann, wenn es an einer Schule brennen sollte oder ein anderes Schadensereignis ist, das sind diejenigen, die dann wissen, wie man damit umgeht und die dann ihre Mitschüler und Mitschülerinnen dann auch entsprechend sicher aus dem Schulgebäude bringen.
Der Vorschlag der Zivilschutzübung, der beinhaltet ja auch unter anderem, dass das THW in die Schulen kommt, die Feuerwehr, Rettungskräfte, was Sie gerade sagten, und natürlich auch die Bundeswehr. Wie stehen Sie zu der Kritik, die Bettina Stark-Watzingers Vorschlag sofort hervorgerufen hat? Sind das ideologische Reflexe oder der Wunsch, die Realität in einer Zeit mit zunehmenden Katastrophen nicht so nah an die Kinder heranzulasten? Also helikoptermäßiges Sorgen, wie zum Beispiel von der KMK-Vizepräsidentin Karin Prien, die sagte, man dürfe Kindern auf keinen Fall Angst vor dem Krieg machen.
Ja, das ist dieses Wort Krieg, das sie benutzt hat, so wie Herr Pistorius als Verteidigungsminister von der Kriegstüchtigkeit unseres Landes gesprochen hat. Und da müssen wir schon mal sehen, der Krieg ist schon quasi mitten unter uns, dadurch, dass wir geflüchtete Menschen aus der Ukraine hier haben. Wir haben 200.000 ukrainische Schülerinnen und Schüler hier. Die sind ja nicht aus Spaß und der Freude hier, die sind hier, weil es einen Krieg gibt. Das heißt, das Thema Krieg ist schon in den Schulen und in den Klassenzimmern angekommen. Wenn es um Ängste geht und dergleichen, ich kann Angst auch dadurch abbauen, dass ich klipp und klar aufzeige, dass unser Land vorbereitet ist, dass unser Land gewillt ist, sich zu verteidigen und auch fähig ist, sich zu verteidigen. Und dazu lade ich mir dann durchaus auch den Jugendoffizier der Bundeswehr ein, der einmal den Sinn und Zweck einer Bundeswehr darstellt und darstellt, welche sicherheitspolitischen Erwägungen ein Land in der Mitte Europas haben muss, vor dem Hintergrund, dass wir einen Krieg in der Ukraine haben, 2 Flugstunden entfernt.
Und dann ist es keine Angstmacherei, sondern eher Aufklärung der Schüler?
Es ist Aufklärung und eigentlich auch vertrauensbildende Maßnahme. Ich kann sie nicht in Watte packen, sage ich einmal, weil das Leben mit seinen unschönen Dingen, mit seinen grausamen Dingen ist schon da. Wenn Sie einen Mitschüler haben, wo der Vater an der Front ist, wenn der was erzählt, Das ist doch was völlig anderes, als wir das gehabt haben, bevor wir diese geflüchteten Menschen im Land hatten. Und die Bedrohungslage ist auch eine andere als die, die wir geglaubt haben, seit 1990 vorzufinden. Wo wir alle gedacht haben, das ist jetzt alles wunderbar und niemand wird sich mehr in Europa bekriegen. Und jetzt erst mit der Ukraine und mit den Geflüchteten ist uns klar geworden, die Bundesrepublik ist nicht die Insel der Seligen, die sich von allem mit Geldzahlungen freikaufen können, sondern wir müssen uns selber darauf besinnen, dass wir fähig sind, uns zu verteidigen, dass wir auch gewillt sind, uns zu verteidigen. Und das kann ich mit älteren Schülern durchaus besprechen und den Jüngeren kann ich vermitteln, dieses Land ist vorbereitet. Aber es muss nicht vorbereitet werden, indem wir hier schon vormilitärische Ausbildung machen, wie mancher hier unterstellt hat, der die Worte von Frau Stark-Watzinger schlichtweg falsch verstehen wollte.
Stefan Döhl, Präsident des Lehrerverbandes, zu den Zivilschutzübungen an Schulen, dem Vorschlag der Bundesbildungsministerin. Ich danke Ihnen herzlich.
Gerne.
Wir in Deutschland haben eine der besten Verfassungen der Welt. Wie lässt sich das vermitteln? Wie das Bewusstsein schärfen für unseren Rechtsstaat und seine Rechtsprechung? Wir stellen heute zwei Wege der Rechtsbildung in Schulen vor. Zunächst soll es um eine Rechtskunde AG gehen. Eine Idee, die schon mehrere Bundesländer hatten, doch es ist auch zeitaufwendig, wenn Richter in Schulen gehen sollen, um dort Grundlagen des Rechtssystems zu unterrichten. Effektiv ist es allemal, wie Karin Lamsfuß gelernt hat, die für uns eine Rechtskunde AG besucht hat.
Um 12 Uhr, wenn die meisten schon vom Schulschluss träumen, hängen rund 12 Schülerinnen und Schüler des Ursula-Gymnasiums in Brühl bei Köln noch 2 Stunden dran. Freiwillig. Heute auf dem Lehrplan kleine Fälle aus dem Strafrecht. Richterin Daniela Rössel-Schaljo spielt einen kurzen Film ein.
Schönen Tag, einmal die Fahrausweise bitte. Junger Mann, Füße runter.
Straßenbahnfahren ohne Ticket, also Schwarzfahren. Ein Bagatelldelikt, juristisch allerdings durchaus kompliziert.
Also, haben wir irgendwas strafrechtlich Relevantes gesehen?
Die Zehntklässler jonglieren elegant mit juristischen Begriffen wie Strafrecht und Zivilrecht und diskutieren, welche Straftatbestände hier vorliegen könnten.
Habt ihr das gefunden auf eurer Übersicht?
Es folgt ein endlos langer und sperriger Gesetzestext. Die Richterin gibt zu.
Das ist aber kompliziert. Wo ist denn da unser Fall abgebildet drin?
Bei mir persönlich geht es eigentlich darum, so ein gewisses Rechtsbewusstsein zu schaffen. Also zu erkennen, ich bin umgeben von Recht, mein Alltag ist geregelt durch Recht und ich bewege mich nicht in einem rechtsfreien Raum und mein Verhalten hat auch Relevanz. Ne? Und das fehlt, glaube ich, vielen Jugendlichen, dieses Bewusstsein, dass eigentlich unser Zusammenleben irgendwie geregelt werden muss und auch geregelt ist.
Das Ursula-Gymnasium in Brühl ist bereits die 3. Schule, an der Richterin Daniela Rössel-Schaljo die Rechtskunde AG leitet. In ihrem Berufsalltag am Landgericht ist sie für Versicherungsfälle zuständig. Eins ihrer Hauptmotive zu unterrichten ist, dass sie festgestellt hat, junge Menschen haben manchmal eine recht realitätsferne Vorstellung von Recht und Rechtsfindung.
Also ich habe immer das Gefühl, dass die Jugend von heute doch viel Wissen so aus Social Media sich aneignet, was ich per se jetzt auch nicht ablehne. Aber ich sehe schon ein Problem, dass da eigentlich Recht, Rechtsfindung, Justiz relativ schräg wiedergegeben wird. Ne? Und ich habe da immer so ein bisschen die Hoffnung, dass ich bei diesen Rechtskunde-AGs da so ein bisschen gegensteuern kann und dann die ein oder anderen Irrtümer vielleicht wieder gerade rücken kann.
Ab dem 14. Lebensjahr hat das eigene Handeln Konsequenzen. Das ist Richterin Daniela Rössel-Schaljo wichtig zu vermitteln.
Was glaubt ihr, ist denn alles wichtig für so ein Strafmaß?
Motiv, Wiederholung, weitere Straftaten, Vorstrafen, Reue, all das sind wichtige Faktoren, die in die Entscheidung einfließen, wie hoch die Strafe ausfällt. Ein Thema, das der Richterin besonders am Herzen liegt, weil es da in ihren Augen viele Missverständnisse gibt.
Wenn ich da mich mit meinen Kindern auch drüber unterhalte, die sagen auch mal so, ja, wenn jemand Unrecht begangen hat, dann muss man den auch hart bestrafen. Und da versuche ich immer so ein bisschen Werbung dafür zu machen, dass wir ja einen gesetzlichen Strafrahmen haben, in dem wir uns bewegen müssen als Richter. dass es oft Hintergründe gibt, die wir vielleicht gar nicht mitbekommen in Social Media oder auch in seriöser Berichterstattung, dass da einfach manche Aspekte, die wichtig waren für den Richter, einfach dann nicht in die Öffentlichkeit getragen worden sind.
Der Lehrplan der Rechtskunde AG wurde vom Justizministerium entwickelt, das die AGs auch finanziert. In den 12 Doppelstunden geht es neben Einführung in Zivilrecht, Strafrecht und öffentliches Recht auch um konkrete Fragen aus dem Alltag der 14-Jährigen. Darf mir der Lehrer mein Handy abnehmen? Wer bezahlt, wenn ich beim Reiten vom Pferd falle? Kann mir die Schule verbieten, im Minirock zu erscheinen? Oder wie heute, was passiert, wenn ich im Laden etwas mitgehen lasse?
Was ist? Hast du die Hosen voll oder wie?
Ja.
Worauf wartest du dann noch? Los!
Frisiertes Mofa, kleine Diebstähle, Erpressung, Körperverletzung. Die Anzahl der unter 21-jährigen Tatverdächtigen ist im Jahr 2022 auf über 102.000 gestiegen. Ob die Rechtskunde AG auch Prävention ist?
Was mit Sicherheit nicht allen Schülern vielleicht klar ist, ist, wie hoch die Konsequenzen sein können. Also insofern, das kann natürlich einen gewissen Lerneffekt haben, wenn ich dann höre, oh, okay, da kann ich vielleicht tatsächlich für ein paar Jahre sogar für ins Gefängnis gehen und es gibt nicht nur eine Geldstrafe, dann kann das durchaus sein.
Die Schülerinnen und Schüler der Rechtskunde AG beteuern, dass sie selber weder schwarz fahren würden, noch etwas geklaut hätten. Dafür wurde in den 12 Doppelstunden ihr Rechtsempfinden gestärkt und sie haben, wie Lea und Ida, einen Einblick in die komplizierte juristische Materie bekommen.
Also ich hatte mich anfangs für einen Anwalt interessiert, also für den Job, aber mittlerweile denke ich halt, dass es nicht so wirklich was für mich ist.
Ich möchte später vielleicht auch Polizistin werden und dafür ist es natürlich wichtig, die Gesetze zu kennen und die Rechte auch der Menschen. Und deshalb fand ich schon ganz cool, dass das hier angeboten wurde. Ja. Mir gefällt es ganz gut.
Die Reaktion auf eine Rechtskunde AG, bei der eine Amtsrichterin an eine Schule kommt. Gleich schauen wir uns an, was es bringen kann, wenn eine Schulklasse ans Amtsgericht geht, um sich vor Ort zu informieren und an Gerichtsverhandlungen teilzunehmen. Wilma Göritz ist Richterin am Thüringer Amtsgericht in Jena. Sie kennt sich aus mit Schulklassen im Gericht. Was geht, was nicht und welche Erfahrungen sie in den letzten Jahren gemacht hat, das frage ich Sie jetzt. Schönen guten Tag, Frau Göritz.
Guten Tag.
Wir leben in einem Rechtsstaat. Rechtsbewusstsein und Rechtsprechung gehören zur Grundbildung eines jeden dazu. Wie oft haben Sie Thüringer Schulklassen bei sich im Amtsgericht?
Regelmäßig, aber nicht täglich, muss ich ehrlich sagen. Ich würde mal schätzen, so 15 bis 20 Mal pro Jahr vielleicht. Gerne immer kurz vor den Ferien, weil dann bevorzugt nach Notenschluss. Aber das würde ich jetzt trotzdem nicht kritisieren, weil man immer was mitnimmt, wenn man in eine Gerichtsverhandlung kommt und sich dann das anhört und miterlebt, wie das tatsächlich läuft und nicht in irgendwelchen Gerichtsshows im Fernsehen.
Das Thüringer Justizministerium hat eine Broschüre, die Lehrer und Schüler bekommen, die helfen soll, vorab sich auf einen Gerichtsbesuch vorzubereiten. 25 Seiten lang ist diese Broschüre. Darin geht es um die Grundzüge eines Strafverfahrens, Besonderheiten im Jugendstrafrecht und um die Aufgaben eines Amtsgerichts von Zivilsachen über Familien- und Nachlasssachen bis hin zu Wohneigentums- und Insolvenzverfahren. Kommen die Schüler dann gut vorbereitet?
Ist unterschiedlich, ich würde sagen eher weniger, aber es kommen auch vorbereitete Schüler in die Verhandlungen. Meines Erachtens sollte man das dann auffangen durch Gespräche in der Pause, falls da keine Vorbereitung vorgelegen hat.
Was stellen Sie denn fest, welchen Blick haben die Jugendlichen auf Gerichtsverhandlungen und Rechtsprechung? Wo müssen Sie möglicherweise ein bisschen Nachhilfe leisten?
Also vermutlich bis zu dem Zeitpunkt, wo sie bei uns in der Verhandlung waren, noch gar keinen, weil man sich auch aus der papierenden Vorbereitung von unserem Ministerium natürlich keinen richtigen Eindruck verschaffen kann, wie das tatsächlich abläuft. Und ich habe häufig die Erfahrung gemacht, dass die Leute erstaunt sind, wie detailliert wir die Sachen aufbereiten und mit wie viel Akribie wir an die Urteilsfindung gehen.
Welche Fragen tauchen denn dann häufig auf? Warum machen Sie das? Warum so detailliert? Kommt das als Frage?
Nein, meistens kommt gar keine Fragen und ich muss das dann erst provozieren, was ich aber mit schöner Regelmäßigkeit tue, weil, wie das in Schulklassen so üblich ist, die Leute dann mehr oder weniger auf dem Boden starren und nicht antworten wollen. Aber das überbrücke ich immer damit, dass ich selber provokante Fragen stelle und die Diskussion in Gang bringe und die dann auch tatsächlich in Gang kommt.
Was wäre denn so eine provokante Frage, die Sie stellen?
Ja, ich frage zum Beispiel den Erstbesten, ob er das jetzt angemessen fand, was wir gemacht haben, oder ob es da Kritik gäbe. Und ich suche mir dann einfach einen raus aus der schweigenden Masse.
Gibt es auch ganz krude Vorstellungen von Urteilsfindungen, wo Sie dann ganz überrascht sind und sagen, nein, das in unserem demokratischen Rechtsstaat gibt es solche Urteile nicht?
Ja, ich hatte also jetzt bei den Schulklassen normalerweise nicht. Ich hatte nur mal eine Klasse mit Migranten, die extra in einer jener Schule eine Klasse gebildet haben, um denen auch insgesamt die Institutionen in Deutschland näher zu bringen. Das war keine richtige Verhandlung, sondern ich habe eine Verhandlung nachgespielt mit einer fungierten Anklage, um mehr erklären zu können. Und dann kam zum Schluss die Frage, ab wann wir die Prügelstrafe verhängen. Und dann musste ich natürlich darüber aufklären, dass das bei uns überhaupt nicht der Fall ist. Aber ansonsten habe ich solche Vorstellungen noch nicht gehört.
Ist es schwierig zu diskutieren über das Urteil? Denn Recht und Gerechtigkeit sind ja nicht immer das Gleiche.
Ja, aber ich habe immer den Eindruck, dass dann doch recht differenzierte Auffassungen kommen, nachdem die Schüler, das machen wir ja immer, nachdem die Verhandlung abgeschlossen ist und natürlich auch die Verfahrensbeteiligten den Raum verlassen haben. Und in aller Regel haben die Schüler, habe ich den Eindruck gehabt, auch den Verfahrensgang und auch das Urteil oder die sonstige Entscheidung, die ergangen ist, gut verstanden. Und das finde ich immer ganz erstaunlich, weil die meistens ja aus Presse, Funk und Fernsehen ein bisschen zu lasch oder was auch immer hören. Und wenn dann aber die Originalverhandlung vonstatten gegangen ist, sind die doch in aller Regel mit dem Ergebnis relativ gut einverstanden, wie auch immer das jetzt zu bewerten ist, ob die das unter dem Druck der Gruppe oder der Situation so äußern oder auch, also jedenfalls kommt diese Äußerung in aller Regel. Ich erkläre dann auch immer wieder, dass man im Prinzip die komplette Verhandlung gehört haben muss, um sich selber ein Urteil überhaupt erlauben zu können, ob die Entscheidung sachgerecht war oder nicht. Und dass da kurze, knappe Berichte in der Presse manchmal zu kurz greifen, dass man dann tatsächlich sagen kann, das war angemessen oder nicht.
Es ist also sehr wichtig, eine Gerichtsverhandlung einmal selbst erlebt zu haben. Schaffen Sie es, glauben Sie das, mehr Bewusstsein für das Zusammenleben in einer Gesellschaft, das rechtlich geregelt sein muss, zu erreichen und klarzumachen, dass wir eben genau nur dadurch, dass wir Rechtsnormen aushandeln, nicht in einem Unrechts- und Willkürstaat leben?
Also ich versuche dafür zu sensibilisieren, was alles dazugehört, ein sachgerechtes Urteil zu fällen, dass man sich das nicht so einfach machen sollte. Ob mir das natürlich in kurzen Verhandlungen beim Amtsgericht, die ja immer meistens eine Stunde, manchmal länger gehen, wirklich gelingt. Aber ich denke, es verschafft schon mal einen nachdrücklichen Eindruck, wenn eine Verhandlung stattfindet.
Ist das denn immer so einfach für Sie als Richterin dann in der Verhandlung? Denn ich vermute, wenn eine Schulklasse im Gerichtssaal ist, dann verläuft die Verhandlung doch ein bisschen beeinflusst dadurch.
Ja, das muss man leider so sagen, dass Verhandlungen immer etwas anders so auch von den Schwingungen, so würde ich das jetzt mal bezeichnen, verlaufen, wenn hinten eine Klasse drin sitzt. Ich mache ja auch Jugendstrafrecht und wenn die Verhandlung öffentlich ist, bei Heranwachsenden ist die ja regelmäßig öffentlich, kann das schon passieren, dass sich der Angeklagte da entweder komplett verkriecht oder besonders hervortut und sozusagen den Klassenclown gibt. Das muss man dann natürlich auch für den Angeklagten mildernd berücksichtigen, dass der in seinem jugendlichen Zustand, in dem er sich ja noch befindet, darauf auch reagiert. Aber auch die anderen Verfahrensbeteiligten reagieren in aller Regel anders, wenn Öffentlichkeit im Raum ist, als wenn man da so, was ja häufig der Fall ist, unter sich bleibt.
Wilma Göritz, Amtsrichterin in Jena, über ihre Erfahrungen mit Schulklassen bei Gerichtsverhandlungen und gangbare Wege zur Rechtsbildung von Schülerinnen und Schülern. Und damit geht Campus und Karriere für heute zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Thekla Jahn.